Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen in Hebräer 11, die Verse 8 bis 19. Hebräer 11, die Verse 8 bis 19. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sie sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist, nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen diese Stadt bereitet. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Glauben, im Gleichnis empfangen hatte. Bis hierhin der Bibeltext. William Carey, von dem vielleicht einige von Ihnen schon gehört haben, war Pastor einer Gemeinde in Nottingham im 18. Jahrhundert. Und er war 32 Jahre lang in seinem Heimatland gewesen, bis er von Gott berufen wurde, Missionar zu werden. Und als er sich entschied, Missionar zu werden und England zu verlassen, verstanden viele seiner Freunde ihn nicht. Seine Eltern verstanden ihn nicht und erklärten sein Vorhaben für verrückt, für unüberlegt. Und kurz bevor er dann endgültig aufbrach, hielt er in seiner Gemeinde eine Predigt zu Jesaja 54, wo er über die Verheißungen Gottes sprach. Über die Verheißung Gottes, dass sich das Evangelium bis an die Enden der Erde ausbreiten werde. Und Carey überschrieb seine Predigt mit zwei Aufrufen. Erwarte Großes von Gott und unternimm Großes für Gott. Erwarte Großes von Gott aufgrund seiner Verheißungen und unternimm deshalb voller Freude Großes für ihn. Und das ist ein Motto, das wunderbar zu der Person passt, die uns heute in unserem Bibeltext begegnet. Wenn wir uns das 11. Kapitel des Hebräerbriefs mal so durchlesen, dann wundern wir uns manchmal, oder? Wir beginnen uns zu fragen, wie kommt es, dass der Glaube dieser Männer und Frauen so einen unglaublichen Einfluss auf ihr Leben hatte? Ich glaube doch auch an Christus, aber irgendwie scheint es, dass mein Glaube oft eine reine Kopfsache ist. Er hat keinen wirklichen Einfluss auf mein Leben. Es hört beim Denken auf. Es ist nicht eigenartig und erschreckend zugleich, der König aller Könige, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und bis heute erhält, der Herr, der Tote auferweckt hat, der den Tod besiegt hat, an ihn glauben wir doch. Und sagt nicht Paulus, dass Gott mit derselben Kraft, in der er in Christus gewirkt hat, als er ihn von den Toten auferweckt hat, in uns wirkt? Und ich denke, es gibt mehrere Gründe dafür, dass unser Glaube so wenig Einfluss auf unser Leben hat. Zum einen haben wir den Glauben zu einer einmaligen Entscheidung gemacht, zu einer einmaligen Handlung, die man einmal im Leben tut und vollzieht. Manchmal haben wir Glauben einfach nur gleichgesetzt mit richtigem Denken. Du musst Hauptsache richtig denken, dann wirst du schon richtig glauben. Ich glaube, dass wir im 11. Kapitel des Hebräerbriefs noch etwas anderes sehen. Nämlich, dass es ein Glaube ist, der den Menschen in seiner ganzen Persönlichkeit ergreift und ihn verändert. In seinem Denken, in seinem Fühlen, in seinem Handeln. Ja, und zu Beginn des 11. Kapitels, da hat der Autor seinen Adressaten aufgezeigt, was wesentliche Merkmale des Glaubens an Christus sind. Und er hat ihnen zwei Dinge gesagt. Der Glaube ist die Wirklichkeit dessen, was man hofft, und er ist der Beleg von Dingen, die man nicht sieht. Und obwohl das so kompliziert klingt und irgendwie auch abstrakt, sieht man im 11. Kapitel des Hebräerbriefs, dass das keineswegs abstrakt ist. Das ist nicht abgehoben, das ist wirklich real. Dieser Glaube ist der Glaube, der das Leben dieser Männer und Frauen so entscheidend veränderte. Weil sie sich nach dem sehnten, was man nicht sah. Weil sie ihre Hoffnung bauten auf Dinge, die sie nicht sehen konnten. Dieser Glaube war keine reine Kopfsache. Ihr Glaube ging nicht auf in einem Denken über Gott. Ihr ganzes Leben wurde verändert. Und durch diesen Glauben wurden sie gerecht vor Gott. Und der Autor zeigt uns anhand von Abel, von Henoch, von Noah, dass der Glaube genauso funktioniert, wie er geschrieben hatte. Genau dieser Glaube war es, der ihr Leben von Grund auf veränderte. Und wir müssen verstehen, wenn wir das 11. Kapitel lesen, diese Männer und Frauen, auch wenn sie Vorbilder für uns sind, sie waren genauso Sünder wie wir. Sie sind genauso wie wir gestrauchelt, sind genauso wie wir gefallen. Sie waren ganz normale Menschen. Aber es ist unsere Hoffnung, liebe Geschwister, dass unser Herr ungewöhnliche Dinge im Leben von ganz gewöhnlichen Menschen tun kann. Wenn wir jetzt das 11. Kapitel uns ansehen, merken wir, der Autor hat uns drei Personen aufgezeigt, Abel, Henoch und Noah. Und jetzt kommt er in einem größeren Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, auf eine andere Person zu sprechen, auf das Paradebeispiel eines Menschen. Wenn wir uns fragen oder wenn wir den Begriff Glauben hören, dann assoziieren wir meistens eine Person damit aus der Bibel. Und das ist Abraham. Und genau über diesen Mann spricht er jetzt. Warum eigentlich Abraham? Nun, ich glaube, dass der Grund dafür, dass der Autor jetzt über Abraham spricht, zum einen ist, dass die jüdischen Verwandten der Menschen, die diesen Brief gelesen haben, versucht haben, sie zurück zum Judentum zu holen. Und wer war der große Mann des Judentums? Abraham. Abraham, der Vater der Juden. Und an diesem Mann, auf den sich die Juden so oft beriefen, zeigt der Autor, dass er allein durch Glauben lebte. Und zwar durch den Glauben, den er hier beschreibt. Und ich denke, dass der Text uns heute deutlich machen wird, warum der Glaube dieses Mannes so besonders war und so einen großen Einfluss auf sein Leben genommen hat. Wir wollen uns das anhand von vier Punkten einmal ansehen. Das erste, was wir sehen, ist ein unglaublicher Schritt. Wir lesen in Vers 8, durch Glauben war Abraham dem Ruf Gottes gehorsam, an den Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Die Geschichte Abrahams, wie wir sie auch in der Textlesung gehört haben, beginnt mit der Berufung in 1. Mose 12. Seine Geschichte beginnt mit den Aussagen, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und in Vers 4 steht einfach nur noch die Bemerkung, und Abraham ging, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Es ist ein radikaler und bedingungsloser Gehorsam. Es war ein bedingungsloser Gehorsam, und das ist das Krasse, gegenüber einem Gott, den sein Volk nicht kannte. Gehorsam gegenüber einem Gott, der scheinbar plötzlich in sein Leben eingriff und ihn wirksam berief. Und was dieser bis dato unbekannte Gott von Abraham verlangt, war ja nicht gerade wenig. Wenn wir uns die Geschichte von Abraham durchlesen, dann neigen wir manchmal dazu, nicht wirklich zu begreifen, was Abraham eigentlich da macht, als er seine Heimat hinter sich lässt, seine Familie. Abraham lässt sein ganzes altes Leben hinter sich. Das ist, was Gott von ihm fordert. Geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Vielleicht merken wir, das ist eine Steigerung. Geh aus deinem Land, Abraham, und nicht nur aus deinem Land, geh aus deiner Verwandtschaft und nicht nur aus deiner Verwandtschaft, verlass deinen Vater. Verlass das Haus deines Vaters. Gott fordert ihn nicht auf zu einem kurzen Auslandsaufenthalt. Nein, er fordert ihn auf, einen radikalen Schnitt zu machen. Abraham, du wirst jetzt weggehen und du wirst nicht wieder zurückkommen. Abraham ließ seine gesicherte Existenz hinter sich. Er ließ die alten Götter seines Volkes hinter sich, um einem Gott zu folgen, der ihm bis dahin noch unbekannt war. Und der Gehorsam Abrahams wird dadurch umso erstaunlicher, dass er loszieht, ohne zu wissen, wohin er gehen würde. So, Abrahams Glaube wird dadurch hervorgehoben, dass er seine gesicherte Existenz gegen ein Erbe eintauscht, welches er noch nie gesehen hat und von dem er nicht mal sagen kann, ob es es wirklich gibt. Er hat es noch nie gesehen. Er tauscht sein Heimatland gegen ein verheißenes Land ein, das er noch nie gesehen hatte. Er tauscht sein Leben bei der Verwandtschaft und im Kreise seiner Familie ein gegen ein Leben in Einsamkeit. Ein Leben in Zelten. Und vor allem, er verließ die sichtbaren Götzen seines Volkes, er verließ die Religion seiner Familie und hängte sich an einen unsichtbaren Gott, der zu ihm geredet hat. Und gerade weil er die sichtbare Welt seiner früheren Tage hinter sich ließ und alles investierte in das Erlangen eines unsichtbaren Erbes, wird er der Vater der Gläubigen genannt. Denn der Glaube ruht nicht auf sichtbaren Dingen dieser Welt, sondern den Verheißungen Gottes, die uns Gott im Evangelium darreicht. Und warum macht er das alles? Warum war Abraham so gehorsam? Nun, der Grund dafür ist sein Glaube. Der Glaube, der auf das sah, was er mit den Augen nicht sehen konnte. Der Glaube, der sich an das klammerte, was mit den Händen nicht zu greifen war. An die Verheißungen Gottes. Abrahams Glaube ruhte in den Verheißungen Gottes. Gott hatte ihm sein Wort gegeben. Es war ein unglaublicher Schritt des Gehorsams, der aus dem Glauben heraus erwachsen ist. Man könnte sich eigentlich fragen, woher kam eigentlich dieser Glaube bei Abraham? Denn eins müssen wir wissen, bevor Abraham berufen wurde, war er ein Heide. Ein Feind Gottes, ein Götzendiener. Abraham war nicht auf der Suche nach Gott. Abraham ist nicht durch Ur gelaufen, um Gott zu suchen. Er diente heidnischen Götzen, lebte ein gottloses Leben, er war ein verlorener Sünder. Woher kam dann dieser Glaube? Ich glaube, es gibt nur eine Antwort: durch den Ruf Gottes. Abraham hatte kein Gott zugeneigtes Herz. Er hatte kein Herz, das von Natur auf Gott hört. Was hier geschieht, ist ein Schöpfungsakt Gottes. In 1. Mose 1 spricht Gott und die Welt entsteht. Und womit beginnt die Geschichte Abrahams? Mit Gottes Reden. Gott redet und ein neuer Mensch entsteht, um es mit Paulus' Worten zu sagen. Eine neue Kreatur. Es ist Gottes Reden, nichts anderes als Gottes Wort ist der Ursprung dieses Glaubens, ist der Grund für diesen unglaublichen Schritt, den Abraham hier wagt. Das Sichtbare hinter sich zu lassen und dem unsichtbaren Gott zu vertrauen. Wir kommen zum nächsten. Das nächste, was wir sehen, ist ein ungewöhnliches Erbe. Wenn wir uns dem 9. Vers einmal zuwenden, könnte man eigentlich etwas stutzig werden. Denn was lesen wir dort in Vers 9? Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Was hatten wir in Vers 8 gelesen? Abraham sollte an den Ort gehen, den er erben sollte. Das Land der Verheißung. Dieses Land sollte er erben. Es sollte ihm gehören. Nun, jetzt ist der gute Mann mit Sack und Pack losgezogen, hat seine Heimat hinter sich gelassen, seine gesicherte Existenz und kommt in das verheißene Land. Und nun? Ein Leben in Zelten. In dem Land, das ihm gehört. Und ständig unterwegs. Keine Ruhe. Ich meine, eine gepflegte bürgerliche Bescheidenheit ist ja nur zu loben. Ja, vielleicht hatte Abraham einfach nur einen Anflug von Bescheidenheit. Wir sind ja auch nicht dafür, dass man die eigenen Ansprüche zu hoch schraubt. Aber das? Hatte Abraham das erwartet, wenn Gott zu ihm sagt, du sollst dieses Land erben? Und es gibt keine Reiserücktrittsversicherung. Es gibt kein Zurück. Was aber noch erstaunlicher ist, ist, was wir lesen, nämlich, dass der Glaube der Grund dafür war, dass Abraham sich dafür entschied, wie ein Fremdling in diesem Land zu leben. Der Glaube war der Grund dafür, dass er sich entschied, in Zelten zu leben. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten. Warum führte der Glaube Abrahams dazu, dass er so lebte, wie wir das im Text hier sehen? Also noch einmal, sein Glaube war der Grund dafür, dass er sich ein Nomadenleben aneignete und in Zelten lebte. In dem Land, das Gott ihm verheißen hatte. Er hätte ja einfach zurückgehen können, in seine Heimatstadt. Aber er tat es nicht. Er blieb in diesem Land. Und der Text verrät uns, warum. Hier lesen wir, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das ist der Grund dafür, dass Abraham es vorzog, in Zelten zu wohnen. Im Glauben erwartete er eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Ein Vaterland, das er noch nicht sah. Und später bezieht der Autor diese Haltung auf alle Gläubigen des Alten Testaments, ab Vers 13. Sie dachten nicht an das, also an das Heimatland, aus welchem sie ausgezogen waren, denn dann hätten sie ja einfach zurückgehen können. Nein, sie trachteten nach einem besseren und himmlischen Vaterland. Die Leser des Hebräerbriefs waren selber so ergriffen von der Tatsache, dass Gott ihnen einen besseren und bleibenden Besitz vorbereitet hat, dass sie es mit Freuden ertragen haben, lesen wir in Kapitel 10, als ihnen alles weggenommen wurde. Im Glauben haben sie diesen besseren Besitz ergriffen und sich daran festgehalten. Abraham war so ergriffen von der Tatsache, dass Gott für ihn ein besseres Vaterland vorbereitet hat, dass er darauf verzichtete, hier Wurzeln zu schlagen. Er war so von der Freude erfüllt über die Dinge, die noch kommen, dass er gar nicht daran dachte, sich hier groß breit zu machen. Er war so auf Gott und seine Verheißungen fixiert, dass er sogar den Lohn der Könige ablehnte, als sie zu ihm kamen, weil Gott selbst für ihn der größte Lohn war. Vielleicht kennen wir die, ich denke, wir alle kennen die Geschichte, wo in Kapitel 14 in 1. Mose die Könige zu Abraham kommt, nachdem er Lot befreit hat und ihm bezahlen wollen. Und Abraham nimmt es nicht an, mit dem Hinweis nicht, dass ihr nachher sagt, ihr hättet Abraham mich reich gemacht. Und Kapitel 15 beginnt mit dem Hinweis Gottes, der sie zu ihm sagt, ich bin dein größter Lohn, Abraham. Gott selbst war Abrahams größter Lohn. Durch diesen Glauben wuchs in ihm so eine große Freude auf, dass er so lebte, als würde dieses Land, als würde er dieses Land schon sehen, dieses verheißene Land. Er begrüßte es voller Freude und mit ihm die anderen Gläubigen des Alten Testaments. Und diese Freude veränderte ihr Leben. Und an dieser Stelle müssen wir uns selbst fragen, als Christen im 21. Jahrhundert, wie wirkt sich meine Freude über das, was Gott mir gegeben hat und was er verheißen hat, mir zu geben, auf mein Leben aus? Gibt es überhaupt Auswirkungen? Wirkt sich das auf meine ethischen Entscheidungen aus? Auf meine Entscheidungen überhaupt? Auf meinen Lebensstil? Wie wirkt sich das aus auf mein Leben mit meinen Geschwistern? Wie wirkt sich das aus auf meine in Bezug auf die Beziehung zum Wort Gottes? Ist da überhaupt noch diese Freude auf das, was Gott mir verheißen hat? Und wenn ja, wie wirkt sie sich in meinem Leben aus? Was wir bei Abraham sehen, ist keine Weltfremdheit. Wir dürfen das nicht falsch verstehen. Es könnte im ersten Moment so wirken, wie eine Übergeistlichkeit. Abraham war aber nicht weltfremd. Er war reich, er stand in politischen Verhandlungen, er führte sogar Kriege. Aber sein Glaube beeinflusste seinen Wandel so sehr, dass sein Leben ein Zeugnis einer Botschaft war: Gott ist mir genug. Gott ist mir genug in diesem Leben und im Sterben. Die Verheißungen Gottes sind meine größte Freude und nicht der Lohn irgendwelcher Könige. Und nicht der Besitz und nicht das irdische Land. Gott ist mir genug. Steht das über unserem Leben? Diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Drückt mein Leben diese Aussage aus, dass Gott mir genug ist? Und das ist nämlich auch die Ausrichtung und Freude Davids, der inmitten von Verfolgung ausruft: Eins habe ich vom Herrn erbeten, bei ihm zu sein, alle Zeit. Inmitten von Verfolgung und Bedrängnis. Geschwister, im Licht dieser Freude darüber, was Gott uns in Christus geschenkt hat, im Licht dieser Freude über das, was Gott uns geben wird, noch alles, verlieren die Dinge dieser Welt ihren Wert. Und weil die Gläubigen des Alten Testaments diese völlige Ausrichtung auf Gottes Verheißungen hatten, schämte sich Gott nicht, ihr Gott genannt zu werden. Durch ein Leben, das im Glauben gelebt wird, also ein Leben, das völlig auf Gottes Wort gebaut ist, durch so ein Leben wird Gott geehrt. Ich muss zugeben, es ist auf der anderen Seite ziemlich ernüchternd, was wir hier im 11. Kapitel lesen. Es ist aber eine Wahrheit, die uns überall im Neuen Testament immer wieder begegnet, nämlich die Wahrheit: Folge Gott nach und es könnte ziemlich mies werden. Um es ganz platt auszudrücken einmal. Folge Gott nach und es könnte dir ziemlich schlecht gehen. Gottes Ruf führte Abraham zum Verlust der Heimat, zum Verlust der Familie und es führte zu einem Leben ohne ein wirkliches Zuhause auf dieser Erde. Und bei den ersten Lesern dieses Briefes führte ihr christlicher Glaube dazu, dass sie unter immer mehr Druck gerieten. Sie wurden beraubt, verfolgt, verspottet, weil sie Nachfolger Christi waren. Und wisst ihr, Geschwister, das ist das Problem mit dem sogenannten Wohlstandsevangelium. Menschen bekehren sich aufgrund von Dingen, die sie sowieso wollen. Das Evangelium ist aber eine Botschaft, deren Inhalt genau entgegengesetzt zu den Wünschen und Vorstellungen des natürlichen Menschen steht. Der natürliche Mensch verabscheut das Evangelium. Es ist eine Torheit für ihn. Wenn Gott ruft, könnte es dazu führen, dass wir alles hinter uns lassen müssen. Es könnte dazu führen, dass wir leiden, ja sogar sterben müssen für den Namen seines Sohnes. Und wir als Christen, die wir sehr wenig leiden wegen unseres Glaubens, müssen wir uns fragen, ob wir noch real oder konkret mit der Möglichkeit rechnen, eines Tages für Christus leiden zu müssen. Und damit meine ich wirklich auch an unserem Leib. Nehmen wir Paulus noch ernst, wenn er im Philipperbrief sagt, dass es uns geschenkt ist, für Gott, für Christus zu leiden? Wir wollen weitergehen. Wir werden im Folgenden sehen jetzt, dass der Glaube an die Verheißungen Gottes zu Wundern im Leben der Gläubigen führen kann. Der Glaube sieht das Unsichtbare, er hört das Ungehörte, er ergreift das Unberührbare und er führt zu aus menschlicher Sicht unmöglichen Dingen. Das dritte ist ein erstaunliches Wunder. Lesen wir einmal die erste Hälfte des 11. Verses. Durch Glauben empfing Abraham auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen. Und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Ja, aus menschlicher Sicht war es unmöglich, dass Abraham und Sarah noch ein Kind bekommen würden. Sarah war unfruchtbar. Sie waren beide schon lange altersmäßig nicht mehr in der Lage, ein Kind in die Welt zu setzen. Man muss sogar hinzufügen, dass sowohl Abraham als auch Sarah nicht mehr so recht daran glauben konnten, dass sich Gottes Verheißung noch erfüllt. Beide hatten sogar darüber gelacht, als ihnen das wieder angekündigt wurde. Sarah wollte das Problem sogar selbst in die Hand nehmen und überredete Abraham dazu, mit Hagar ein Kind zu zeugen. Und dieser Zweifel an der Verheißung zeigt uns auf jeden Fall, dass Abraham kein Übermensch war. Wahrscheinlich war er mit der Zeit müde geworden, auf Gottes Verheißungen zu vertrauen. Zu lange hatte er warten müssen. Und mit fortschreitendem Alter kam auch immer mehr Zweifel daran auf, ob Gott seine Verheißung auch noch erfüllen würde. Gott, ich warte, aber es passiert nichts. Aber dieser Zweifel muss verschwunden sein, denn in unserem Text steht, dass Abraham den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Und in Römer 4, Verse 19 bis 21 lesen wir über Abraham, Römer 4, 19, 21, er wurde nicht schwach im Glauben, obwohl er den erstorbenen Leib seiner Frau sah. Und er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben und gab Gott die Ehre. Und die Folge dieses Vertrauens, trotz aller gegebenen Umstände, war dieses unglaubliche Wunder, dass von einem Mann, der eigentlich biologisch gesehen nicht mehr dazu in der Lage war, ein Kind in die Welt zu setzen, eine unermesslich große Nachkommenschaft abstammt. Abraham und seine Frau waren ständig versucht, auf die natürlichen, biologischen Gegebenheiten und Umstände zu sehen. Und die Natur schien in diesem Fall die besseren Argumente zu haben als Gott. Aber im Glauben ergriffen sie letztendlich die Verheißung Gottes und vertrauten darauf, dass er, der sich an die Verheißungen gebunden hat, sein Wort hält. Ich habe mich manchmal gefragt, warum wartete Gott eigentlich so lang? Warum hat er ihm nicht einfach diesen Sohn geschenkt, als beide, Abraham und Sarah, jünger waren? Nein, Gott lässt sie warten. Er lässt sie alt werden. Er lässt sie erkennen, dass sie aus eigener Kraft nicht mehr dazu in der Lage sind. Er führt sie in die Lage, dass sie nur noch darauf vertrauen können, dass Gott sein Wort hält. Denn ist es nicht interessant, dass was Gott Abraham versprochen hatte? Er sagte zu ihm, ich will dich zu einem großen Volk machen. Zu Adam und Noah hat er noch ein Gebot ausgesprochen. Seid fruchtbar und vermehret euch. Zu Abraham sagt er nun, ich will dich zu einem großen Volk machen. Nicht ein Befehl stand am Anfang, sondern eine Verheißung, sodass Abraham lernen musste, dass Gott sich an seine Verheißungen hält und zu seinem Bund steht. Und die Adressaten des Briefes hatten früher den Verlust ihrer Güter erlebt und ertragen, aber jetzt schienen sie ungeduldig zu werden. Fragen und Zweifel stiegen in ihnen auf. Der Druck von außen wurde immer größer. Sie sehen nichts davon, dass Gott eingreift, dass sich etwas bessert. Wo bleibt unser Erbe, das Gott uns verheißen hat? Wo bleibt sein Eingreifen? Was wir sehen, ist, dass die Verfolgung stärker wird, dass wir bald unser Leben verlieren müssen. Vielleicht ist es besser, zurück zum Judentum zu gehen. Wie oft müssen wir das als Kinder Gottes neu erkennen und verstehen lernen? Unser Gott erfüllt seine Verheißungen. Er bringt sie zur Erfüllung. Auch wenn die Umstände, in denen wir manchmal stecken, die besseren Argumente zu haben scheinen und die Wahrheit der Verheißungen Gottes scheinbar zerbricht unter dem Druck der Gegenwart. Es gibt ein Argument, welches alle anderen aussticht, und das ist die Tatsache, dass unser Gott der Gott des Bundes ist. Und dass er niemals von seinen Verheißungen ablassen wird. Gott hat die besseren Argumente. Er ist Gott und er lügt nicht. Halte das fest in deinen Leiden, in deiner Einsamkeit, in deiner Not, Gott erfüllt seine Verheißungen. Du darfst in den Verheißungen deines liebevollen Vaters ruhen und warten auf sein Eingreifen. Gott hat die besseren Argumente. Abraham hatte gezweifelt und wahrscheinlich erinnerte er sich daran, dass Gott einen Bund mit ihm geschlossen hatte, den Gott selbst bestätigte und somit klar machte, dass er diesen Bund erfüllen würde. Und das war durchaus das stärkere Argument. Wir haben manchmal vielleicht vergessen, dass unser Gott ein Gott des Bundes ist, der einen Bund geschlossen hat mit seinem Volk in seinem Sohn. Und jetzt zweifelte Abraham nicht mehr. Im Glauben, der nicht auf die sichtbaren, sondern die unsichtbaren Dinge sieht, klammerte er sich an die Verheißung und war gewiss, Gott wird die Verheißungen erfüllen, komme was wolle. Und diese Überzeugung, dieses Vertrauen wird besonders deutlich, wenn wir zum letzten Vers unseres Abschnitts kommen. Hier wird deutlich, dass Abrahams Glaube gewachsen ist, robust geworden ist. Das Letzte, was wir sehen, das Vierte, ist ein unglaubliches Vertrauen. Lesen wir einmal den letzten Vers, ab Vers 17. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht, und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Vielleicht kennen wir das. Wir haben Monate, vielleicht sogar Jahre für eine Sache gebetet. Wir haben Stunden auf Knien verbracht, Tränen vergossen, gehofft und gebangt. Und dann erhört Gott unser Gebet. Und wir sind glücklich, voller Freude und Enthusiasmus. Aber plötzlich passiert etwas, das unsere Freude und unsere gerade neugeborene Hoffnung völlig durcheinander wirft und zerstört. Und wir fragen uns, Gott, ist das wirklich dein Ernst? Ich verstehe das nicht. Du hast gerade mein Gebet erhört. Ich habe so lange dafür gebetet und du hast mich erhört und du willst mir jetzt alles wieder wegnehmen? Ich denke, wir kennen solche Situationen, wo wir die Welt und wo wir Gott nicht verstehen. Und so ungefähr muss Abraham sich wahrscheinlich gefühlt haben. Er hat jahrelang auf den verheißenen Erben gewartet. Er hatte zwischendurch schon die Hoffnung auf einen Nachkommen verloren. Und dann geschah dieses erstaunliche Wunder, trotz aller Hindernisse und Umstände, der Erbe war da. Gott meint es gut mit mir. Und jetzt das. Eine gerade geborene Hoffnung scheint brutal den Bach runterzugehen. Abraham wurde geprüft. Sein Glaube an Gott, an die Verheißungen wurde geprüft. Und zwar im äußersten Maße. Nämlich indem das Leben des verheißenen Erbes, der Kernpunkt der Verheißung, in Gefahr war. Denn darum ging es ja die ganze Zeit. Vor etwa 2 Jahren habe ich einmal eine Radiosendung gehört, wo einige Männer, die von sich behaupteten, Theologen zu sein, über die Verheißungen des Alten Testamentes sprachen. Und vor allem ging es um die Verheißungen, die von der Hoffnung auf Frieden sprechen. Und die Moderatoren und diese Scheintheologen waren sich einig, dass die Verheißungen der Bibel sich ja nie wirklich erfüllt hätten. Aber genau das sei ja das Charakteristische für eine Hoffnung. Denn, so der Moderator, eine Hoffnung sei nur dann echt, wenn sie auch enttäuscht werden könnte. Was für eine billige Hoffnung. Wenn sie überhaupt den Namen Hoffnung verdient. Ist Gott ein Mensch, dass er lügen könnte? Dass er uns etwas verheißt und es dann nicht erfüllt? Abraham hatte nicht diese Vorstellung von Hoffnung, von Verheißung. In Abraham war ein starker, robuster Glaube an Gottes Verheißungen gewachsen. Ein Glaube, eine Hoffnung, die durch nichts und niemanden zerstört werden konnte. Und angetrieben von dieser Hoffnung auf Gottes Treue war er gehorsam. Und er ging auf diesen Berg mit seinem Sohn. Und so real die Möglichkeit war, dass sein einziger Sohn sterben würde auf diesem Berg, Genauso real war für Abraham die Möglichkeit, dass Gott ihn von den Toten auferwecken würde. Und die Wirklichkeit dieser Möglichkeit hat er im Glauben ergriffen. Abraham klammerte sich mit seiner ganzen Persönlichkeit an Gottes Versprechen. Er wusste, Gott hat mir diesen einzigen Sohn verheißen und versprochen. Er hat ihn mir geschenkt, obwohl menschlich gesehen alles dagegen sprach. Aus dem erstorbenen Mutterleib meiner Frau hat er diesen Sohn entstehen lassen. Er hat ihn mir aus dem Tod herausgegeben. Warum sollte Gott nicht in der Lage sein, ihn auch jetzt aus den Toten zu erwecken? Wieder achtete Abraham nicht auf das, was er sah. Er hielt sich an das fest, was er nicht sah. Was für ein Glaube. Und wie reagiert Gott auf diesen Glauben? 1. Mose lesen wir das. Da sagt Gott zu ihm: Ich habe erkannt, dass du mich fürchtest, denn du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Abrahams Glaube war so verankert in den Verheißungen Gottes. Er fürchtete Gott mehr als den Verlust seines Sohnes. Er liebte Gott mehr als seinen einzigen Sohn. Und würde sein Sohn tatsächlich sterben, Abraham war sich sicher, dass Gott ihn von den Toten auferwecken würde, um seine Verheißung zu erfüllen. Abraham erwartete wirklich Großes von Gott. Und deshalb war er bereit, auch wirklich Großes für Gott zu unternehmen. Abraham musste seinen Sohn nicht töten, aber geopfert hat er ihn. Und so hat er seinen Sohn auch bildlich gesprochen vom Tod zurückbekommen. Und der Grund für diesen unglaublichen Gehorsam war sein Glaube. Im Glauben hielt er sich an die Wirklichkeit der Verheißungen und zweifelte nicht daran. Geschwister, woher wissen wir, dass Gott uns nicht verlassen wird? Woher wissen wir, dass Gott niemals seinen Verheißungen widersprechen wird? Tausende von Jahren später nach Abraham, ich spreche bildlich, ging auch ein Vater mit seinem Sohn auf einen Berg. Aber diesmal gab es kein Zurück. Gott opferte seinen Sohn. Gott gab seinen Sohn hin. Und wir können heute sagen: Ich habe erkannt, dass du mich liebst, denn du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Du hast ihn für mich gegeben. Wie solltest du mit ihm mir nicht alles schenken? Ja, Gott, ich will dir vertrauen. Wegen Christus, wegen dem, was Gott in seinem Sohn getan hat, dürfen wir wissen, dass Gott uns niemals verlassen wird, dass Gott zu seinen Verheißungen steht. Geschwister, wir haben heute einen Glauben gesehen, der lebensverändernd sein kann. Und wie die Predigt von William Carey ruft uns der Text zu: Erwarte Großes von Gott. Denn er ist treu und er erfüllt seine Verheißungen. Er ist ein Gott des Bundes. Und deshalb darfst du Mut fassen in deinem Leben, in deinem Alltag und auch Großes für Gott wagen. Das soll keine falsche Motivationspredigt sein. Diese Motivation beruht nicht auf irgendwelchen selbstproduzierten Gefühlen, auf einem selbstproduzierten Enthusiasmus. Diese Motivation gründet sich auf Gottes Verheißungen. Abraham hat seine Treue und seinen Gehorsam gegenüber Gott dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er Gott seinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hat. Er verließ sich auf das, was Gott verheißen hatte. Und genauso dürfen wir wissen, dass Gott uns nicht verlassen wird, weil er seinen Sohn uns nicht vorenthalten hat. Er hat Christus nicht verschont. Und er will uns mit ihm alles schenken. Gott schenke uns den Glauben wie Abraham, der bereit ist, Großes von Gott zu erwarten und Großes für Gott zu unternehmen. Amen.